ein herzliches Willkommen zu der Sendung Eisberg voraus. Wir sind in unserem zweiten Teil der Sendung über die Trinität, über die Dreieinigkeit. Und wir hatten das letzte Mal angefangen, darüber zu sprechen. Es war noch ein bisschen was offen. Es ist wieder der Christopher Kramp bei uns im Studio. Danke, dass du mit uns noch den nächsten Teil machst. Wir hatten ja das letzte Mal mit so ein paar Fragen aufgehört, die noch dort waren. Heute soll unser Thema hauptsächlich um die Person des Geistes gehen. Ist er eine Person? Was ist der Geist? Ist es eine Kraft? Wir wollen ein paar schwierige Texte uns angucken. Wir wollen über Anbetung sprechen. Und ich möchte ganz gerne, wenn ich dich schon da habe, ein bisschen über die Adventgeschichte sprechen. Also wie war es damals? Wie haben die Pioniere das gesehen? Nun, bevor wir das aber machen, wäre es ganz gut, wenn wir die Fragen vom letzten Mal, das wären am Ende drei Fragen, von denen wir nur eine geschafft haben, die beiden übrig gebliebenen Fragen noch behandeln. Das sind zwei Texte. Der eine ist in Sprüche 8 und der andere in Johannes 5. Und ich würde ganz gerne mit Sprüche 8, 22 bis 24 anfangen.
Genau. Lass uns Sprüche 8 aufschlagen. Und bevor wir da hineingehen, vielleicht nochmal kurz beten, oder?
Gerne, ja.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit allen unseren Fragen, mit all unseren Sorgen zu dir kommen können. Danke, dass du gerne zu uns sprichst, dass wir dich persönlich kennen dürfen und immer besser kennenlernen dürfen. Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt unser Studium segnest, dass du unser Lehrer bist, dass du unsere Herzen bereit machst, deine Wahrheit besser zu verstehen und vor allem unsere Freundschaft zu dir, ja, näher zu dir gezogen zu werden. Herr, das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns bittet. Amen.
Amen.
Sprüche 8, Vers 22 ist ein klassischer Text. Wir können ihn vielleicht einfach mal lesen. In Sprüche 8, Vers 22 heißt es, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Wir können vielleicht noch Vers 25 dazu nehmen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Also hier geht es, wenn man das ganze Kapitel liest, um die Weisheit Gottes. Und die spricht hier. Und schon immer haben Christen diesen Vers auch auf den Sohn Gottes, auf Jesus bezogen. Das ist auch zwar manchmal angezweifelt worden, aber ich glaube, das ist absolut richtig, denn Jesus wird in 1. Korinther 1, Vers 30, die Weisheit Gottes genannt. Und in gewisser Weise kann man sicherlich hier auch eine Parallele von dieser Weisheit zu dem Wort in Johannes 1 sehen. Also aufgrund dieser Identifikation der Weisheit mit dem Sohn Gottes, mit Jesus, stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet es, dass er geboren worden ist? Ja, man liest diese Verse und argumentiert er dann nicht unplausibel, dass, wenn hier geboren steht, er einen Anfang gehabt haben muss. Nun muss man den Abschnitt sich ein bisschen genauer anschauen. Man muss sich erstmal die Frage stellen, wenn es also so ist, dass er die Weisheit hier verkörpert und es einen Zeitpunkt gab, an dem er, Jesus, nicht da gewesen ist, heißt das dann, dass es keine Weisheit gegeben hat? Also die Weisheit Gottes wird hier sozusagen als Personifikation von Jesus genommen. Wenn Jesus einen Anfang hatte, gab es einen Zeitpunkt, wo Gott ohne Weisheit war. Das wäre sozusagen die Frage, die sich daraus ergibt. Und da merken wir schon, diesen Abschnitt buchstäblich zu deuten, also so ganz extrem buchstäblich zu deuten, bringt uns in Probleme. Noch mehr, wenn wir den Anfang des Verses anschauen. Da heißt es nämlich, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Man könnte jetzt also hier an dieser Stelle bedeutet Herr ganz sicherlich Gott der Vater. Nun, was ist der Anfang seines Weges? Wann beginnt der Weg von Gott dem Vater sozusagen? Interessant ist, dass, was auch immer dieses Geboren bedeuten mag, am Anfang des Weges des Vaters die Weisheit schon da war. Ansonsten würde der erste Satz keinen Sinn machen. Wir können also das Geboren nicht so extrem buchstäblich auslegen, dass wir dadurch in Vers 22 alles kaputt machen. Die Aussage ist sehr deutlich, was auch immer das bedeuten mag, am Anfang des Weges des Vaters war die Weisheit schon da. Und dann haben wir die gleiche Idee, wie im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und insofern ist dieses Geboren dann sicherlich eher eine Metapher, eine bildliche Sprache. Das ganze Kapitel ist ja sehr bildlich hier auch aufgezeichnet. Ja, wenn es da von dem Kreisabmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe und verschiedene andere Dinge, das ist ja poetische Sprache. Ja, und die Idee ist hier sozusagen die Beziehung zwischen Gott und Jesus, dem Vater und Jesus deutlich zu machen, aber daraus abzuleiten, dass Jesus einen Anfang hätte, würde all dem widersprechen, was wir das letzte Mal schon studiert haben, und es würde auch zu einem direkten Widerspruch innerhalb des Abschnittes kommen. Mhm.
Das ist halt ein interessantes Wort, geboren wird halt oft gesehen, ist geboren, er ist der Erstgeborene, hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es da auch nicht im Sinne von, er ist
Anfang einer zeitlichen Einordnung gibt.
Genau, sondern in dem Fall irgendwie ein Rang. Okay. Damit sich diese Texte nicht widersprechen, wäre es also nicht sinnvoll, hier anzunehmen, dass er irgendwann mal einen Anfang hatte nach dem Vater.
Ja, aber es würde Vers 22 direkt widersprechen.
Genau, das ist also ein wichtiger Punkt, okay. Danke. Das ist also der Erstgeborene, dann, oder über die Geburt. Dann haben wir noch einen zweiten Text gehabt. Den finden wir in Johannes 5, Vers 26. Wir hatten ja das letzte Mal, und ich habe das ein bisschen darüber gesprochen, dass Christus keinen Anfang hatte.
Ja.
Und wir hatten darüber gesprochen, dass Christus am Anfang schon da war. Er hatte auch Leben aus sich selbst und das war nicht verliehen, das war nicht geborgt, das war nicht irgendwie, das war in ihm selbst war das Leben. Ja. Und da ist interessant, in Johannes 5, Vers 26 hineinzuschauen, weil dieser Text steht so ein bisschen alleine da. In Johannes 5, Vers 26.
Genau, da heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Ich gebe zu, das ist wahrscheinlich einer der herausforderndsten Texte in der Bibel zu diesem Thema. Es ist nicht so einfach, sich überhaupt erstmal vorzustellen, was eigentlich Jesus hier sagen will. Das ist ja Jesus, der vor dem Sanhedrin hier spricht. Er sagt, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Jetzt viele lesen den Vers, als ob dort stehen würde, so hat er auch dem Sohn das Leben gegeben, um es in sich selbst zu haben. Aber das steht dort nicht. Das wäre ja durchaus möglich gewesen, das so zu formulieren. Ja, der Vater hat Leben in sich und gibt es jetzt dem Sohn. Weil der Punkt ist ein ganz einfacher. Entweder ich habe Leben aus mir selbst heraus oder ich habe es von jemandem bekommen. Ja, wir haben das Leben auch von Gott, dem Vater, bekommen. Oder in dem Fall dann von Jesus. Aber wir haben das Leben von Gott bekommen. Aber das heißt nicht, dass wir Leben in uns selbst haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer das Leben von jemand anderem bekommt, hat das Leben nicht in sich selbst. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass Ellenwald sagt, sein Leben war unabgeleitet. Also was bedeutet das? Das heißt, er hat dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Zunächst einmal müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen. Im Kontext geht es ja darum, dass Jesus zum Sanhedrin spricht. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, was war so die Hauptidee von Jesus? Was war seine Intention? Gab es im Sanhedrin so viele Leute, die geglaubt haben, dass der Sohn gleich mit dem Vater ist? Und wollte er sie davon abhalten? Oder war es so, dass im Sanhedrin die Menschen seine Göttlichkeit nicht erkannt haben und wollte er die betonen? Und wenn man den Rest des Kapitels sieht, ist es ganz deutlich, Jesus will sie nicht davor bewahren, ihn zu sehr zu erhöhen, sondern er will sie davor bewahren, ihn nicht so sehr zu erhöhen, wie er erhöht werden müsste. Das ist also, es ist ein Argument in einer Reihe von Argumenten, um zu zeigen, dass Jesus Gott ist und göttliche Autorität hat. Das ist sehr wichtig, um nicht ihm selbst die Worte im Mund zu verdrehen. Und dann ist es natürlich interessant, was dieses Verliehen heißt. Das griechische Verb wird meistens mit geben übersetzt. Ja? Ihm ist gegeben worden oder er hat ihm gegeben. Und das klingt sehr nach, ich habe etwas und ich gebe es dir. Es kann auch bedeuten, in Einzelfällen jemandem erlauben, etwas zu haben. Und wir haben eine Idee vielleicht über die Bedeutung, die es hier hat, wenn wir mal 1. Petrus 1 anschauen. In 1. Petrus 1, Vers 21 haben wir eine interessante Parallele, was den Gebrauch sozusagen angeht hier. 1. Petrus 1, Vers 21, dort heißt es, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Jetzt, die Idee ist hier, Petrus sagt, Gott hat Jesus Herrlichkeit gegeben. Heißt das, dass er vorher keine Herrlichkeit gehabt hat? Nein, es heißt, in dem Fall bedeutet es nur, dass ihm sozusagen erlaubt, die Herrlichkeit zu haben, die er sowieso schon vorher gehabt hat. Die Tatsache, dass hier steht, dass Gott ihm gegeben hat, die Herrlichkeit, bedeutet nicht, dass Jesus ohne Herrlichkeit war und nach der Auferstehung Gott sagt, okay, jetzt gebe ich die Herrlichkeit, sondern er erlaubt ihm, die Herrlichkeit zu haben, die er ohnehin schon gehabt hat. Wir haben letztes Mal gesehen, er hat ja sich das Leben selbst gegeben. Mhm. Und in diesem Sinne kann man auch Johannes 5 verstehen, dass Gott nicht Jesus das Leben gegeben hat, sondern es ihm erlaubt hat, dieses Leben, das er in sich hat, auch zu haben sozusagen. Er hat es ihm gestattet, selbst Leben zu haben. Mhm. So würde ich diesen Vers verstehen.
Das ist interessant, weil Christus alles dem Vater untergeordnet hat.
Ja.
Das ist interessant in dem.
Ja. Ganz genau. Mhm.
Okay, das waren zwei Fragen, die waren noch offen. Mhm. Das waren zwei Texte, die ich mit dir gerne anschauen wollte. Also danke dafür. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema und zu dem eigentlichen Thema für unsere heutige Diskussion. Es soll ja um Gott, den Geist, gehen. Es wird ja ganz oft von der Dreieinigkeit gesprochen. Also vom Vater, über den hatten wir schon gesprochen, von dem Sohn und von dem Geist. Ja, woher wissen wir eigentlich, dass es überhaupt einen eigenständigen Geist gibt, also einen eigenständigen Heiligen Geist?
Ja, eine der großen Fragen ist ja, sind es wirklich drei Personen? Ja? Gibt es da neben dem Vater, dem Sohn noch einen eigenständigen Geist? Und es gibt ein paar sehr deutliche Bibelverse, die man einfach nochmal sich vor Augen halten muss. Das ist zum einen die Taufe von Jesus in Matthäus 3 zum Beispiel. Es gibt ja mehrere Berichte in den Evangelien. Weil in der Taufe von Jesus sehen wir alle drei Personen deutlich unterscheidbar, oder also die sind dort deutlich unterscheidbar angeführt. Wir lesen Matthäus 3 ab Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben hier Jesus im Wasser, wir haben den Vater im Himmel, der spricht, und wir haben den Heiligen Geist, der vom Himmel auf Jesus kommt. Mhm. Was auch immer das jetzt genau bedeutet, mit dem Heiligen Geist konkret zu reden, ist manchmal auch schwierig, weil die Bibel uns sehr wenig sagt über seine konkrete Gestalt. Aber der Heilige Geist ist nicht gleich der Vater, denn der Vater ist im Himmel, aber der Heilige Geist kommt vom Himmel auf die Erde. Und der Heilige Geist ist auch nicht gleich Jesus, denn Jesus ist im Wasser und der Heilige Geist kommt auf ihn. Also er ist hier sozusagen, man kann ihn sozusagen als eigenständiges Wesen hier identifizieren. Dazu kommen eine Reihe von Bibelversen, in denen alle drei nebeneinander genannt werden. Das ist zuerst einmal 2. Korinther 13 zu erwähnen. 2. Korinther 13 und dort Vers 13, das ist so eine Schlussformel des Briefes hier, den Paulus schreibt. Und da sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wir haben oft Passagen, wo nur zwei erwähnt werden, aber hier werden alle drei nebeneinander erwähnt. Und natürlich sehr berühmt und oft diskutiert ist der Taufbefehl in Matthäus 28. In Matthäus 28 und dort Vers 19, da sagt ja Jesus hier am Ende des Evangeliums so berühmt, ab Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und dieser Vers ist...
Ich wollte sagen, ist es bei diesem Vers oft diskutiert.
Genau.
Also Vater, Sohn, Heiliger Geist.
Ist oft diskutiert worden, weil er kritisiert worden ist, ob die Frage ist gestellt worden, ist dieser Vers original? Mhm. Es gibt immer wieder die Idee, dass solche Verse, die jetzt so deutlich von der Dreieinigkeit sprechen, möglicherweise gefälscht worden sind, dass sie irgendwie nicht zum Originaltext dazugehörten. Mhm. Und weil das gerade bei Matthäus 28, nicht so sehr bei 2. Korinther 13, habe ich das noch nie gehört, aber bei Matthäus 28 immer wieder behauptet wird, lohnt es sich vielleicht ganz kurz darauf einzugehen. Man hört das dann, vielleicht man liest das irgendwo, das ist nicht im Original gewesen. Ja? Und dann hat man vielleicht erstmal keine Möglichkeit, das nachzuprüfen.
Ist ja auch ein hartes Argument.
Ist ein hartes Argument.
Gesagt, das steht da nicht drin.
Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich das prüfen kann. Ja, man kann sich also ein griechisches griechisches Neues Testament nehmen, in der Nestle-Arnold-Ausgabe, das ist also die wissenschaftliche Ausgabe, wo alle Manuskripte verzeichnet sind, die es gibt. Mhm. Da kann man sich dann sozusagen den kritischen Apparat anschauen und schauen, ob es da irgendwelche Varianten gibt, weil es gibt immer mal wieder beim Vers in einem Manuskript irgendwo fehlt mal ein Wort oder sind zwei Worte doppelt geschrieben oder so. Es gibt immer mal bei den vielen Manuskripten, es gibt immer keine Abweichung hier oder dort. Und man kann sich die Frage stellen, okay, bei wie vielen Manuskripten gibt es vielleicht eine Abweichung, wo fehlte vielleicht mal ein Wort oder so. Und wenn man das bei Matthäus 28 tut, stellt man fest, dass in diesem Vers überhaupt es gar kein bekanntes Manuskript gibt, wo das irgendwie fehlen würde oder wo da eine andere Form stehen würde. Das heißt, es gibt für die Aussage, dass Matthäus 28 gefälscht worden ist, überhaupt keinen greifbaren Beleg in den Manuskripten, die wir haben. Das Argument basiert auf etwas anderem. Es basiert auf der Idee, dass ein Kirchenvater im 4. Jahrhundert, der Eusebius, das ist ja der berühmte Schmeichler von Konstantin, ja, dass der den Taufbefehl zitiert in einer verkürzten Fassung. Und das Argument ist dann, schau her, der Eusebius zitiert es in einer kürzeren Form, demzufolge hat er das Original, also die Taufformel, wie sie in unserer Bibel steht, nicht gekannt und die ist offensichtlich später erst dazugekommen. Das ist das Argument. Nun ist das ziemlich leicht zu belegen. Ich möchte es einfach nur kurz erwähnen, weil es immer wieder vorgebracht wird. Weil nicht nur ist es so, dass Eusebius selbst an vielen anderen Stellen, Matthäus 28, Vers 19, vollständig zitiert. Wir haben das Zitat auch in mehreren anderen Kirchenvätern, die vor Eusebius gelebt haben. Ich glaube, es sind 24 Zitate, die man vorher finden kann. Zum Beispiel hier.
Okay, ich meine, du müsstest jetzt beweisen können, dass es vorher das schon mal gab.
Ja, genau. Und das haben wir jetzt hier, genau. In einer Schrift, die sogenannte Didache, das ist eine Schrift um 100 nach Christus, also ganz aufs Jahr genau datieren kann man sie nicht, aber es ist eine der frühesten Schriften, die wir so haben, die jetzt sozusagen nach der Zeit der Apostel sind. Und da gibt es hier in diesem 7. Kapitel den Abschnitt bezüglich der Taufe, halt ist so, wenn ihr alle das Vorhergehende gesagt habt, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Das ist mehr als 200 Jahre vor Eusebius. Oder hier bei Tertullian über die Taufe im Paragraph 13, das Gebot zu taufen wurde nämlich hinzugefügt und die Form vorgeschrieben, gehet hin, sprach er, lehret die Heiden und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diesem Gebot wurde folgende Enderklärung hinzugefügt. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem Geiste, so wird er nicht eingehen in das Himmelreich. Also Tertullian beschreibt hier quasi die Praxis der Taufe der frühen Christen. Und er sagt, nachdem das passiert ist, wurde das gesagt und dann wurde noch das gesagt, dieses Zitat. Also da sehen wir, dass bei der Taufe dieses Zitat schon zur Zeit von Tertullian lange vor Eusebius verwendet worden ist. Und die Idee, Bibelverse seien gefälscht, lass mich das vielleicht noch ganz kurz sagen, ist eine äußerst gefährliche Idee. Der Satan hat die Eva zur Sünde verführt, indem er an dem Wort Gottes Zweifel gesät hat. Und wenn wir eine Theorie über Gott, über sein Wesen, die Struktur der Gottheit, wie man das auch sagen möchte, eine Theorie darüber nur aufrechterhalten können, indem wir inspirierte Texte als gefälscht bezeichnen, dann sollten wir die Hände von der Bundeslade nehmen. Ja, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich.
Es ist natürlich auch eine schwierige Sache, wenn man mit solchen Argumenten konfrontiert wird. Ich meine, im Gegensatz zu dir kann ich kein Griechisch lesen. Für mich ist es sehr aufwendig, das nachzugucken, was steht da wirklich. Und natürlich muss man auch die geschichtlichen Quellen dann kennen. Also muss ich auch da informieren. Ja. Deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du das Thema vorbringst. Also, dass man hier in Matthäus 28 sehr wohl Belege hat, dass es genau so steht, wie wir es überliefert haben.
Ja. Andersrum, denke ich, kann man vielleicht noch das ergänzen. Niemand von uns, der jetzt vielleicht zuschaut, muss jetzt Angst haben und sagen, meine Güte, ich muss Griechisch oder Hebräisch lernen. Wir dürfen unserer Bibel vertrauen. Wenn wir Jesus wirklich kennen, wenn unser Freund ist, vertrauen wir seinem Wort. Die Beweislast liegt bei dem, der so einen Fälschungsvorwurf macht. Der muss beweisen, dass es gefälscht worden ist. Der muss das, und das wird meistens nie bewiesen, es wird nur behauptet oder es werden so hanebüchene Beweise gebracht.
Ja. Okay, danke. Bringt mich jetzt zum nächsten. Also wenn wir hier sehen, Vater, Sohn und Geist werden zusammen erwähnt, so wissen wir zumindest vom Vater und auch vom Sohn, dass es zwei Personen sind, zwei unabhängige Personen voneinander, die zwar eins sind, aber zwei Personen sind. Jetzt wäre die Frage natürlich bei dem Geist. Der Geist wird hier genauso erwähnt, aber ist der Geist nur eine Person oder ist er eine Kraft?
Ja, das ist
oder ist er irgendwas anderes?
Eine spannende und wichtige Frage. Man könnte sehr viel dazu sagen. Es gibt ja, vielleicht hast du schon mal gehört, eine ganze Reihe von Bibeltexten, die also zeigen, der Geist spricht zum Beispiel. Ja, der Geist kann betrübt werden. Ich möchte einen Vers hier mal rausgreifen, der mal in einer besonderen Situation mir geholfen hat, das besser zu verstehen. Und zwar in Epheser, Kapitel 5, Vers 22. Das ist die berühmte Frucht des Geistes. Ja. Und dieser Text wird meistens nicht im Zusammenhang mit der Frage der Dreieinigkeit angeschaut. Nicht Epheser, sondern in Galater natürlich, würde ich sagen. Galater 5, Vers 22.
Die Geistesfrucht.
Genau. Ja. Galater 5, Vers 22, dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nun, das sind die Dinge, die durch den Geist Gottes entstehen. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Nur ein Apfelbaum kann Äpfel bringen. Nur ein Mensch kann Menschen zeugen. Nur durch Liebe kann Liebe erzeugt werden. Eine Kraft kann keine Liebe erzeugen. Ein Stromschlag kann dir vielleicht Schmerzen bereiten, aber er kann keine Liebe erzeugen. Er kann keine Geduld erzeugen. Damit wir lieben können, brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt diese Frucht in unser Leben. Der Geist ist Liebe, deswegen bewirkt er auch Liebe. Der Geist ist Geduld oder geduldig, deswegen bewirkt er Geduld. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die letzte Frucht hier ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, wenn also der Geist liebevoll ist, um uns liebevoll machen zu können, wenn der Geist geduldig ist, um uns geduldig machen zu können, wenn der Geist sanftmütig ist, um uns sanftmütig machen zu können, dann muss auch der Geist selbst beherrscht sein, um uns selbst beherrscht zu machen. Hm. Und Selbstbeherrschung impliziert, dass man einen Selbst hat, das beherrscht werden muss oder kann. Mhm. Der Heilige Geist ist selbst beherrscht. Er hat ein eigenes Ich. Und das werden wir an vielen anderen Stellen jetzt noch sehen.
Das ist interessant. Also ich habe den Vers noch nie in dem Zusammenhang gelesen.
Lass mich vielleicht noch eine Sache sagen zur Idee mit der Kraft. Es wird ja oft so gegeneinander ausgespielt. Ja, weil die Bibel das spricht
auch. Es gibt auch Texte davon.
Also ja, Texte, der Heilige Geist zeigen, eine Kraft. Die Kraft des Geistes und so. Genau. Und die Idee ist dahinter, dass wenn etwas eine Kraft ist, es nicht eine Person sein kann. Und da würde ich gerne auf Habakuk verweisen. Auf Habakuk Kapitel 3. Interessanter Vers, weil es lohnt sich manchmal, die Argumente, die man glaubt oder auch hört, mal gegenzuchecken, ja, mal von anderen Seiten zu beleuchten. Und dann merkt man, dass manches, was man als sehr überzeugendes Argument empfindet, in Wirklichkeit eigentlich nicht besonders viel Kraft hat. In Habakuk Kapitel 3, Vers 19 heißt es, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Also was würdest du sagen, wenn jemand mit diesem Vers behauptet, Gott im Himmel ist keine Person, weil hier steht, er ist eine Kraft? Und wäre ein unsinniges Argument. Und wenn das hier unsinnig ist, dann wäre es auch unsinnig, woanders zu nehmen, wo der Heilige Geist als Kraft bezeichnet wird, daraus zu schlussfolgern, dass er keine Person sein kann, wenn andere Stellen uns andere Aspekte des Geistes vorstellen, die eindeutig persönlichkeitsbezogen sind.
Mhm. Interessant, okay. Also Kraft wird sowohl auf den Geist angewendet, aber eben auch in dem Fall auf den Vater oder den Sohn.
Ja.
Mhm. Jetzt, für den Sohn kann man sich relativ viel vorstellen. Also wenn wir den Sohn sprechen, Jesus, er wurde gesehen, Augenzeugen. Vater ist schon schwieriger. Mhm. Wir haben jeder von uns hat so eine Idee im Kopf, wie er ist. Aber den Geist sich vorzustellen, also als Person, ist natürlich, ich meine, der ist allgegenwärtig, aber eine Person. Ist das, warum ist das so, dass die Bibel uns so wenig Informationen über ihn gibt? Ich kann relativ viel Informationen über den Sohn finden. Ich kann auch über den Vater einiges heraussammeln. Mhm. Ich behaupte, über den Geist gibt es am wenigsten Informationen in der Bibel.
Verglichen mit Gott Vater und Gott Sohn ist es sicherlich wahr. Und das ist auch eine interessante Beobachtung. Man merkt ja zum Beispiel, dass in den Paulusbriefen immer heißt Gnade und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Vater, der Sohn, der Vater, der Sohn. Mhm. Und das, wenn man das statistisch aufreihen würde, könnte man zu dem Schluss kommen, viele Verse sprechen von dem Vater und dem Sohn. Und nur ganz wenige sprechen von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Mhm. Nun ist aber Bibelstudium keine statistische Angelegenheit, wo man einfach sagt, okay, dieses Argument hat jetzt so viel und da haben wir so viele Verse. Da würden wir Verse gegeneinander ausspielen. Bei einem anderen Beispiel, beim Thema des Untersuchungsgerichtes, würden wir es nie so machen. Denn es gibt sehr viel mehr Verse über das Untersuchungsgericht ohne 1844 als mit 1844, oder? Mhm. Das Datum kommt nur an einer einzigen Stelle vor. An anderen Stellen wird das Untersuchungsgericht nie mit Datum erwähnt. Aber darauf schlussfolgern wir nicht, dass es das Datum nicht gibt. Ja? Das heißt, nur die Menge an Versen oder ist noch kein Argument dafür, dass es den Heiligen Geist nicht gibt. Es ist noch ganz anders, denn in 2. Petrus wird uns gesagt, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es ist der Heilige Geist, der eigentliche Autor der Bibel ist. Mhm. Das heißt, während wir in der Bibel ständig vom Vater und vom Sohn lesen, haben wir ständig Kontakt mit dem Heiligen Geist. Denn er spricht ja in jedem Vers zu uns. Diese Idee, er kommt in der Bibel so selten vor, ist nur oberflächlich. denn in jedem Vers spricht er. Das ist ungefähr so, als wenn wir uns unterhalten und du immer von zwei Personen sprichst und irgendwann darauf zum Schluss kommen würde, er spricht immer nur von diesen beiden Personen, den Ronny gibt es gar nicht. Aber das ist unsinnig, du sprichst von den beiden Personen. Hm. Und das Interessante ist, dass der Heilige Geist dich selbst so wenig erwähnt. Und wir haben einen Hinweis auf diesen Charakterzug im Evangelium von Johannes. Johannes beschreibt in seinem Evangelium niemals präzise, wer das Evangelium gesagt hat. Er nennt sich immer nur den Jünger, den Jesus liebte. Er strengt sich regelrecht an, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist nur Johannes, das ist nur ein Mensch, der schon so erfüllt vom Heiligen Geist eigentlich gesagt hat, es geht nicht um mich. Ich möchte nur, dass Jesus im Vordergrund steht. Wie viel mehr der Heilige Geist, der überhaupt keinen Anlass sieht, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, denn die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sein ganzes Anliegen ist, wahrscheinlich ist vielleicht in mancher Hinsicht sogar der Heilige Geist uns am Allernächsten. Ja? Aber sein ganzes Anliegen ist, den Vater und den Sohn zu erhöhen. Während Jesus, so sagt uns Ellen White, am liebsten über den Heiligen Geist gesprochen hat. Ja? Also, wir dürfen das ist ähnlich wie mit der Menschheit und Gottheit Jesu. Die Tatsache, dass Jesus sich so weit erniedrigt, heißt nicht, dass er nicht hoch erhaben ist. Die Tatsache, dass der Heilige Geist so selten erwähnt wird, heißt nicht, dass er nicht da ist, sondern wir missverstehen oft die Demut und die Herablassung, die Gott uns gegenüber hat, wie sehr er sich zu uns herabbeugt und auch wie bescheiden er ist.
Hast du schon ein bisschen davon gesprochen? Ich meine, das ist ja gewaltig, wenn wir sehen, in welchem Kontext er auch erwähnt wird, also zusammen mit dem Vater und dem Sohn und der Geist. Da wissen wir, wir sprechen hier von Gott. Dann hast du uns gezeigt, dass er nicht eine Kraft sein muss, sondern ganz im Gegenteil eher eine Person ist.
Ja, er ist auch eine Kraft, aber eine Person kann auch eine Kraft sein. Ja.
Genau. Mhm. Jetzt wissen wir auch, was er macht. Also er versucht uns zum Sohn zu, uns den Sohn näher zu bringen. Er versucht uns irgendwie zum Sohn zu treiben. Ja. Ist das deine einzige Aufgabe?
Der Heilige Geist hat, glaube ich, eine ganze Menge an Aufgaben. Jesus hat ja einiges darüber gesprochen und auch hier können wir das aus Zeitgründen sicherlich nur anreißen. Aber es sind einige wichtige Punkte, die Jesus hier gemacht hat in Johannes Kapitel 16 zum Beispiel. Jesus hat ja kurz vor seinem Tod nochmal sehr ausführlich über den Heiligen Geist gesprochen und auch deutlich gemacht, ich gehe jetzt bald, ja, ich werde in den Himmel auffahren, aber ich werde jemand anders senden, einen anderen Tröster. Ja, Jesus ist der erste Tröster, ist ein anderer Tröster. Und da heißt es hier in Johannes 16, und dort Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Ja, Jesus geht, er sendet ihn, auch sehr deutlich, Jesus ist nicht der Heilige Geist. Also, ist nicht eine dieselbe Person. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und das ist eine Aufgabe, die der Heilige Geist nicht erst seit der Himmelfahrt Jesu hat. Wir sehen das schon in der Sintflutgeschichte, in 1. Mose 6, dass der Geist Gottes an den Menschen gewirkt hat. Der Geist Gottes wirkt an unseren Herzen, er klopft an, er zieht uns zu Jesus. Und das ist das eine, er bringt uns zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus gekommen sind, erfüllt uns der Heilige Geist. In einem sehr schönen Vergleich von zwei Bibelversen in den Evangelien kann man sehen, dass der Heilige Geist auch als der Finger Gottes bezeichnet wird. Ja, in Matthäus, wenn man Matthäus 12, 28 und Lukas 11, 20 vergleicht, da sagt Jesus einmal, dass er die Dämonen austreibt durch den Finger Gottes und einmal durch den Heiligen Geist. Und der Finger Gottes im Alten Testament hat eine ganz berühmte Aufgabe gehabt, nämlich er schrieb die 10 Gebote auf Stein, auf Tafeln auf Steintafeln, um anzuzeigen, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Der schreibt die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern die Tafeln des Herzens. Ja, so sagt es 2. Korinther, in Kapitel 3 und dort Vers 3. Und weißt du, ich glaube, es ist viel wichtiger, die Aufgabe des Heiligen Geistes zu verstehen und mit ihm zu kooperieren, als dass wir uns streiten und zanken, wie genau er aussieht. Weil das nützt uns gar nichts. Dass wenn wir genau wüssten, wie er aussieht, wenn wir genau wüssten, wie seine Gestalt ist, wie wir nicht mit ihm zusammenarbeiten, haben wir nichts gewonnen. Ja? In 2. Korinther, Kapitel 3, und dort Vers 3 heißt es, es ist dir offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Da hat man diese Idee mit den Tafeln. Und wenn man dann noch Hesekiel 36 dazu nimmt, dann wird es ganz, ganz rund. In Hesekiel 36 und dort Vers 26 und 27, Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Der Heilige Geist möchte uns zu Jesus führen. Und wenn wir uns für Jesus entschieden haben, möchte der Heilige Geist in uns bewirken, dass wir aus Liebe Gott gehorsam sind. Mhm. Und das sind genau die beiden entscheidenden Dinge, die wir brauchen auf dem Weg der Lösung.
Der neue Bund.
Der neue Bund, mhm. Ganz genau. Ja. Und deswegen ist der Dienst des Heiligen Geistes so absolut entscheidend.
Mhm. Du kannst bestimmt noch irgendwie viele, viele Bibelverse dazu mit uns teilen. Aber ich würde ganz gerne noch mit dir über den Geist der Weissagung sprechen, also auch bei Ellen White. Mhm. Wenn der Geist derjenige ist, was Herr Petrus gesagt hat, der die Schreiber inspiriert hat, die Bibel zu schreiben, also es hier eigentlich der Geist ist, der zu uns spricht, dann ist der gleiche Geist, der auch mit Ellen White war. Mhm. Das heißt, wenn ich ihre Zeugnisse lese, spricht da eigentlich auch der Geist zu mir.
Ja.
Jetzt, was sagt der Geist denn über sich selbst? Also was sagt er denn durch Ellen White zum Beispiel? Wir haben gerade in die Bibel geguckt. Ja. Was wäre interessant, was in den Schriften von Ellen White zu finden ist?
Ja, da gibt es auch, wie auch letztes Mal bei Jesus, sehr deutliche Aussagen und da leider auch in dieser Frage oft die Schriften von Ellen White als gefälscht bezeichnet werden. Gibt es immer wieder auch schon seit Jahren diese Argumente, dass da irgendjemand da mal was hinzugeschrieben hätte. Lohnt es sich vielleicht hier mal tatsächlich sogar einzelne Passagen direkt in ihrer eigenen Handschrift zu lesen? Ein bisschen anstrengender, aber ich habe hier mal ein, zwei, drei Beispiele mitgebracht.
Das ist Ellen White's Handschrift hier.
Vom Ellen White Estate, genau, das sind eingescannte Handschriften, Briefe, die sie oder Manuskripte, die sie geschrieben hat. Und hier der zweiten Zeile, die unterlegt ist, kann man lesen: The Holy Spirit is a person, for he beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ja, also, sie schreibt hier selbst in ihrer eigenen Handschrift: The Holy Spirit is a person. Heißt übersetzt, der Heilige Geist ist eine Person. Und die begründet es auch und zitiert quasi Römer 8, denn er gibt mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Dann haben wir hier noch ein Beispiel, wo sie davon spricht, dass der Heilige Geist Christus personifiziert. Wir lesen die zweite Zeile: He is personifying Christ, yet a distinct personality. Ja, also vorher heißt es in der ersten Zeile: The Holy Spirit is the Comforter, ja, also er ist der Tröster. Und dann heißt es in der zweiten Zeile: Er personifiziert Christus, ist aber eine eigenständige Persönlichkeit. Da haben wir so ein ähnliches Phänomen wie mit dem Vater und dem Sohn. Jesus konnte sagen: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Damit meinte er nicht, dass während er spricht, es keinen Vater im Himmel mehr gibt. Sondern nur, dass er so vollkommen dem Vater entspricht und ihn darstellt, dass man beim Vater nichts anderes sehen könnte als bei Jesus. Und dasselbe ist auch mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Der Heilige Geist wird genau das, er sagt genau das, was Jesus auf der Erde gesagt hat, zu unseren Herzen. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat und will sie dann in unser Herz hineinschreiben. Das heißt aber nicht, dass Jesus der Heilige Geist ist. Genauso wenig wie Jesus der Vater ist. Haben wir vielleicht noch ein Beispiel hier. Das ist, wie gesagt, nicht zu leicht zu lesen. Aber hier sehen wir auch the three persons. Kannst du vielleicht sehen, ja? Three persons, the Father and the Son and the Holy, einmal noch durchgeschrieben, Holy Ghost. Ja? Drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Das ist also sehr, sehr eindeutig. Ja? Hier ein letztes Beispiel. Und da haben wir auch oben der Three Living, Three Personalities of the Heavenly Trio, ja, das himmlische Trio. Mhm. Also sie verwendet drei Trio, also für Ellen White war das dann absolut klar.
Ja. Interessant, dieses Zitat kenne ich sogar, wenn ich es auch noch nie in ihrer Originalhandschrift gesehen habe. Mhm. Da schreibt sie, ich habe das hier, glaube ich, auch mitgebracht, wo Ellen White hier sagt, there are three living persons of the heavenly trio. Also ja. Da gibt es drei lebende Personen der himmlischen Dreiheit vielleicht.
Des Trios, ja.
Des Trios, so genau.
Ja.
In dem Namen dieser drei großen Kräfte, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mhm. In Special Testimonies findet man das.
Ja.
1905.
Kann ich vielleicht noch ganz kurz was anfangen, was ich gerade vergessen habe, zu sagen in Bezug auf das, was Jesus sagt hier in Johannes 16, weil das ganz gut zu dem passt, was ich gerade versucht habe zu erklären mit dem Verhältnis von Jesus und dem Geist und dem Vater und Jesus. Mhm. Es heißt ja in Johannes 16 und dort Vers 13 dann, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja, er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit. Er zeigt auch uns immer weiter die Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, was er wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das ist eine interessante Aussage. Hier steht, dass der Geist nicht aus sich selbst reden wird, sondern das, was ihm Jesus sagen wird. Das ist so die gleiche Idee, die wir gehabt haben mit Jesus, der jeden Morgen zum Vater gebetet hat, um dann das den Menschen zu sagen, was ihm der Vater gesagt hat. Um das mal ganz simpel zu erklären, wenn du die nächste Sendung ankündigst und sagst, das nächste Mal werde ich nicht hier live moderieren, sondern meine Laura wird hier moderieren, aber sie wird nichts von alleine sagen, sondern sie wird alles genau das sagen, was ich hier instruiert habe, dann macht die Aussage guten Sinn. Wenn du aber sagen würdest, nächstes Mal bin ich nicht da, aber ich habe ein Video aufgezeichnet, das werden wir abspielen und das wird genau das sagen, es wird nicht aus sich selbst reden, es wird sagen, was ich ihm gesagt habe, dann macht das nicht viel Sinn, weil das Video konnte nichts anderes tun, als, verstehst du, was ich meine? Mhm. Es muss eine eigenständige Persönlichkeit sein, die potenziell die Fähigkeit hätte, selbst zu reden, die dann aber sich entscheidet, eben nicht selbst zu reden, sondern das zu reden, was jemand anders gesagt hat. Nur dann macht dieser Satz überhaupt Sinn. Mhm. Und deswegen macht auch das Sinn, was hier Jesus sagt.
Das ist anschaulich. Aha. Danke. Vielleicht, wo wir gerade bei Ellen White sind, ein Zitat von ihr, das im Wirken der Apostel, Seite 53, da spricht sie über das Wesen des Heiligen Geistes. Und da sagt sie, das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Mhm. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Mhm. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten. Aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken. Mhm. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist, weißt du, wie es endet?
Schweigen Gold.
Kennst du? Schweigen Gold. Es ist interessant, dass sie das macht. Sagt der Geist, also eine allgegenwärtige Person, von der sie schreibt, das ist für uns so schwer zu verstehen, was das ist. Ja. Und was uns offenbart ist, darüber können wir sprechen. Was uns nicht offenbart ist, das sagt sie, dann lieber schweigen.
Zu viel. Ja, absolut. Denn ich meine, wir können ja noch nicht mal richtig verstehen, was der Geist in uns bewirkt. Wir können nicht mal richtig verstehen, was eigentlich Wiedergeburt wirklich bedeutet. Das sind ja Selbstgeheimnisse. Wir können nicht verstehen, wie wir Sünde überwinden können. Und doch kann der Geist das in uns tun. Wenn wir erst warten würden, wie wir es genau verstehen, dann würde es ja nie geschehen. Ja? Und wenn wir dem Geist vertrauen können, dass er in uns wirkt, dann können wir auch vertrauen, dass es ihn gibt. Mhm. Ja.
Jetzt hätte ich dich fast noch gefragt, ich weiß nicht, ob wir das zeitlich noch hinkriegen. Ich hätte dich noch ganz gerne gefragt, ob du die sieben Geister vor dem Thron Gottes kennst.
Ja, in Offenbarung 4.
Genau. Ist das der Heilige Geist?
Also ich habe bisher immer die Parallele zu Jesaja 11 gesehen, wo in Jesaja 11 der Messias angekündigt wird, in einer dieser ganz wunderbaren Prophezeiungen von Jesaja, in denen das Kommen Jesu angedeutet wird, prophezeit wird. Das heißt hier in Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Kenntnis und der Furcht des Herrn. Da haben wir quasi sozusagen sieben Geister, aber die sind nicht sieben voneinander getrennte Geister, sondern ist eher eine poetische Beschreibung für die Fülle des Geistes. Die Bibel sagt ja auch, Gott gibt den Geist nicht nach Maß, ja. Er gibt die Fülle des Geistes. Und das ist, glaube ich, das hier, was passiert, als Jesus vom Heiligen Geist gesalbt worden ist. Bei seiner Taufe kamen nicht sieben Tauben, es kam die eine Taufe, es war der Heilige Geist. Und die sieben ist ja auch eine Zahl, die in der Bibel oft mit der Heiligkeit verbunden ist. Man denkt an den siebten Tag Sabbat zum Beispiel. Mhm. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass in Offenbarung 4, ist ja ohnehin eine sehr metaphorische, symbolische Sprache, das Lamm, das geschlachtet ist dort zum Beispiel, dass dort diese sieben Geister auch auf diese Fülle des Geistes sich beziehen.
Mhm. Okay, wo wir gerade dabei sind, über ein paar Bibeltexte zu sprechen, hätte ich auch heute mal zwei Texte, die ich gerne mit dir kurz ansprechen möchte. Einen finden wir in Lukas 1, Vers 35, wo der Geist hier Maria empfängt. Lukas 1, Vers 35, zumindest die Ankündigung. Lukas 1, Vers, ich brauche ein bisschen lange mit einer Hand, sorry. Wenn du es hast, kannst du mal vorlesen.
Ja, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Genau, also die Frage ist natürlich, Heiliger Geist wird hier parallel gesetzt mit die Kraft des Höchsten. Mhm. Und wir haben im Prinzip ja schon die Antwort gegeben, als wir gesagt haben, Kraft, er ist eine Kraft, aber das bedeutet nicht, dass er nicht auch eine Person sein kann. Mhm. Ja, Gott, der Vater oder Jesus werden auch als Kraft bezeichnet. Ich würde vielleicht gerne aber noch den kleinen Hinweis hier anbringen, dass Jesus selbst hier das Heilige genannt wird. Nicht der Heilige, das heißt nicht, darum wird auch der Heilige, der geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, sondern darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist kein Übersetzungsfehler, das ist im Griechischen ganz deutlich. To Hagion. Und das zeigt uns, dass wir also nicht immer uns allein sozusagen auf das grammatische Geschlecht beziehen können. Ja, nur weil hier quasi jetzt mal eine sächliche Metapher oder eine sächliche Bezeichnung, besser gesagt, verwendet wird, heißt das nicht, dass Jesus keine Person ist. Ja? Mhm. Und das soll einfach deutlich machen, es gibt viele Bezeichnungen von Jesus, die auch unpersönlich sind. Er ist das Licht. Er ist das Brot. Ja? Ein Brot ist keine Person. Er ist, das Licht ist keine Person und trotzdem ist er eine Person. Und wenn also der Heilige Geist auch mal als Kraft bezeichnet wird, schlussfolgert daraus nicht, dass er keine Person ist.
Mhm. Okay. Dann lass uns noch einen Text aufschlagen. Wir bleiben in Lukas und gehen in Lukas 12, Vers 10. Hier hast du bestimmt schon tausendmal gehört und gefragt bekommen über diesen Vers. Hier geht es um die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und hier ist die Frage, warum? Also wenn der Geist und Jesus und der Vater drei Personen sind, die auch alle Gott sind, warum ist dann die Lästerung gegen den Geist schlimmer als die Lästerung gegen Jesus oder gegen den Vater, also gegen den Sohn oder gegen den Vater? Die Lästerung des Geistes, denn es heißt, sie kann nicht vergeben werden.
Das heißt, und jenem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Das ist ein interessanter Vers. Viele Menschen haben ja die Angst, dass sie diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Ja. Sie denken, vielleicht bin ich zu weit gegangen und es kann mir nicht mehr vergeben werden. Nun, die gute Nachricht ist, wenn ein Mensch denkt, dass er diese Sünde begangen hat, hat er sie nicht begangen. Wenn ein Mensch sich Sorgen macht, ob er noch gerettet werden kann, ist das ein eindeutiger Beweis, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt. Ein Mensch, den der Heilige Geist verlassen hat, der ist indifferent, den interessieren religiöse Dinge nicht mehr. Man sollte aber diese Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn diese Frage zu haben bedeutet, dass der Heilige Geist kräftig am Herzen wirkt und klopft und einen zu Jesus ziehen möchte. Nun, wir sehen ja, dass der Heilige Geist immer und immer wieder in der Bibel Menschen zu Jesus ziehen möchte, um sie vor dem Unheil zu bewahren. Wir sehen das bei der Arche Noah, wo 120 Jahre lang der Geist Gottes an den Menschen gewirkt hat. 120 Jahre, bis es irgendwann zu spät gewesen ist. Gegen Jesus zu sündigen ist eine schlimme Sache. Ein Wort gegen ihn zu reden ist eine schlimme Sache. Gegen den Heiligen Geist zu reden bedeutet, das fortwährende Wirken Gottes abzulehnen. Weil der Heilige Geist wirkt immer und immer wieder. Die unvergebbare Sünde besteht ja nicht darin, dass wir eine zu schlimme Sünde begangen haben, sondern indem wir das Werben Gottes selbst ablehnen. Also die Hand ablehnen, die uns retten will. Und wenn ich die rettende Hand ablehne, kann ich nicht gerettet werden. Das ist sozusagen die Idee. Und man kann das vielleicht am allerbesten veranschaulichen an der Geschichte Israels. Das Volk Israel hat über Jahrhunderte hinweg immer wieder gegen Gott rebelliert. Gott hat Propheten über Propheten gesandt. Den allermeisten ging es sehr schlecht. Sind alle getötet worden. Jesus nimmt ja dieses Bild auch auf dann, oder diesen Gedanken auf in dem Gleichnis von dem Weinberg, dem Weingärtner, der den Weinberg verpachtet hat. Und dann sendet er seine Knechte und werden alle getötet. Und dann sendet er seinen Sohn. Er sendet Jesus. Und sie töten Jesus. Und man würde denken, jetzt mehr geht nicht sozusagen. Ja. Das Maß der Sünde ist voll. Aber die Danielsche Prophezeiung zeigt uns, dass Jesus in der Mitte der letzten Woche, Daniel 9, gekreuzigt worden ist und dass noch 3,5 Jahre übrig blieben. Und nachdem Gott der Vater alle seine Propheten gesandt hat und auch Jesus, hatte immer noch eine Möglichkeit. Er gießt seinen Heiligen Geist aus auf die Jünger zu Pfingsten. Und für 3,5 Jahre lang wirken die Jünger in Jerusalem, noch nicht zu den Heiden, obwohl Gott schon seit Jahrhunderten darauf wartet, die Heiden endlich auch mit Jesus bekannt zu machen, aber sie wirken noch in Jerusalem, um den Juden nochmal eine Chance zu geben, umzukehren. Und viele nutzen sie auch, ja, in Pfingsten. 3000 werden getauft und später sind es 5000, das sind sehr viele. Aber als dann nach 3,5 Jahren die die Führer des Volkes im Sanhedrin den Stephanus vorladen, der aufgrund falscher Zeugen angeklagt ist, dann sagt die Bibel mehrmals in Apostelgeschichte 6 und 7, dass er voll des Heiligen Geistes war. Also, dass quasi aus allem, was er gesagt hat, der Heilige Geist gesprochen hat. Das war nicht Stephanus, der gepredigt hat, es war der Heilige Geist. Und dann heißt es, so traurig in Apostelgeschichte 7, dass in Vers 54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes. Ja, sie knirschen mit den Zähnen, er ist voll Heiligen Geistes. Sie lehnen hier nicht eigentlich Stephanus ab, sie lehnen den Heiligen Geist ab. Und sie halten sich die Ohren zu, stürmen auf ihn los, schreien, ja, so. Und da kann Gott nichts mehr für sie tun. Und das ist der Moment, wo das Volk, das ethnische Volk Israel aufhört, Gottes Volk zu sein. Und das Reich Gottes jetzt einem anderen Volk gegeben wird, was sich dann in Apostelgeschichte 8 anfängt, so zu zeigen.
Da sind diese 70 Wochen Gnadenzeit um.
Genau, da sind die um. Mhm. Und da sieht man sehr schön, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Selbst die Kreuzigung hätte ihnen noch vergeben werden können. Mhm. Aber den Heiligen Geist dann nicht ans Herz zu lassen, bringt sie an den Punkt, wo Gott ihnen nicht mehr vergeben kann.
Mhm. Also selbst die Soldaten unterm Kreuz, derjenige, der gemerkt hat, dass es wirklich wahrhaftig Gottes Sohn, ihm wird vergeben.
Ja.
Aber derjenige, der dieses Werben am Herzen, der weiß, es ist eigentlich richtig, aber sagt, davon will ich nichts wissen, das zumacht,
dem der lässt er den Geist. Er würde ihm gerne vergeben, aber er kann ihm nicht, weil er nicht vergeben, er möchte keine Vergebung haben.
Genau, es geht tatsächlich einfach nicht. Ja. Mhm. Super. Dann habe ich diese wirklich wichtige Frage auch nochmal angesprochen. Jetzt bin ich so ein bisschen, ich möchte eigentlich noch zwei Dinge mit dir machen. Ich möchte noch einmal in die Adventgeschichte reingucken und ich möchte einmal sprechen über Anbetung, Vater, Sohn, Geist.
Ja.
Die Zeit nehmen wir uns noch her.
Ja,
dass wir... Also wichtig wäre ja, was sagt die Bibel eigentlich, wer angebetet werden kann und wer nicht angebetet werden kann?
Die Bibel gibt uns in der Offenbarung zwei wesentliche Kriterien, warum wir Gott anbeten. In Offenbarung 4 wird uns gesagt, in Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Weil Gott Schöpfer ist, wird er angebetet. In Kapitel 5, das ist ganz interessant, Offenbarung 4 und 5 hängen ganz eng zusammen, heißt es in Vers 9 über Jesus, über das Lamm, das geschlachtet ist. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann in Vers 12, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Gott wird angebetet, weil er Schöpfer ist. Jesus wird angebetet, weil er Erlöser ist. Also Schöpfung und Erlösung sind die Kriterien, die Anbetung rechtfertigen. Engel haben uns nicht geschaffen, Engel haben uns nicht erlöst. Deswegen beten wir keine Engel an, dürfen wir sie nicht anbeten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind an der Schöpfung beteiligt gewesen. Alle drei sind beteiligt an unserer Erlösung. Und deswegen sind sie würdig, angebetet zu werden.
Ich sage auch immer gerne so Schöpfung und Neuschöpfung.
Ganz genau, das ist das, was Paulus sagt. Wer in Christus ist, eine Neuschöpfung, eine neue Kreatur.
Ja. Du wirst auch im Sabbatgebot kennen. Ne? Wir sollen an den Schöpfer gedenken. Also eben deswegen, weil er der Schöpfer ist.
Genau, und dann in 5. Mose 5, weil er uns erlöst hat.
Genau, weil er uns neu geschaffen hat, aus Ägypten rausgeführt hat.
Ganz genau.
Jetzt lass mal eine Schwierigkeit ansprechen. Manche Menschen fragen, ob es richtig ist, dass wir Christus anbeten oder Christus hat ja immer zum Vater gebetet, ob wir nicht nur zum Vater beten sollen oder ob man vielleicht auch den Heiligen Geist anbeten kann oder ob man also abwechselnd anbeten soll oder wie auch immer.
Das ist eine gute Frage, weil es eine praktische Frage ist und viele Menschen hier auch eine Gewissensnot haben. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir Gott, den Vater, anbeten dürfen und sollen. Jesus hat uns das gelehrt. Jesus hat natürlich in seinem Erdenleben immer zum Vater gebetet, er hat ja nicht zu sich selbst gebetet. Logischerweise. Wir wissen aber, dass Menschen ihn angebetet haben. Thomas gesehen letztes Mal, wir wissen, dass Stephanus zu ihm gebetet hat. Wir wissen, dass die Engel ihn anbeten sollen. Das haben wir gesehen in Hebräer 1.
Ja.
Also von daher ist das eigentlich auch unproblematisch. Die Frage, die sich ergibt, ist, sollen wir, dürfen wir zum Heiligen Geist beten? Und meiner Kenntnis nach gibt es keinen eindeutigen Vers in der Bibel, wo ein Mensch direkt den Heiligen Geist anbetet und zu ihm betet. Keine Stelle, wo uns das explizit geboten wird. Ja? daraus zu schlussfolgern, dass es verboten ist, ist vielleicht auch wäre eine extreme Sicht, weil wir gesehen haben, wenn der Heilige Geist die gleichen Eigenschaften hat, wie der Vater und der Sohn an denselben Dingen beteiligt ist. Wir wissen auch, dass er an unseren Gebeten beteiligt ist, denn er bringt sie ja vor Gott. Und insofern...
Der Sohn auch.
Der Sohn auch, ganz genau. Und der Sohn bringt sie vor Gott, der Heilige Geist formuliert sie um, so muss man vielleicht noch präziser sagen. Insofern, glaube ich, ist das eine Sache, wo wir nicht zu deutlich einen Standpunkt festlegen sollten und zementieren sollten. Das ist wieder einer der Punkte, wo Gott nicht drüber gesprochen hat, weil es offensichtlich ihm nicht darauf an... Also Gott hat nicht den Wunsch sozusagen, dass es hier eine schöne Regelmäßigkeit gibt, dass wir 33% unserer Gebete zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen... Das ist ihm ganz... Also darum geht es gar nicht, ja? Wir denken immer so falsch, weil wir dann so irgendwie so Gerechtigkeitsdenken haben und so, ja? Das ist gar nicht der Punkt. Jesus hat die Ewigkeit aufs Spiel gesetzt, um uns zu retten. Der Heilige Geist wird nicht sich beschweren und sagen, aber alle beten zum Vater, warum betet keiner zu... Verstehst du, was ich meine? Das ist ein völlig falsches Denken. Der Heilige Geist ist so fröhlich, wie er nur sein kann, wenn wir zum Vater beten. Man kann ihm keine größere Freude machen. Ja. Man kann ihm keine größere Freude machen, als wenn wir zu Jesus kommen. Ja. Man kann Jesus keine größere Freude machen, als wenn wir zum Vater beten.
Ist übrigens interessant, wenn wir, wir wissen von Jesus, er hat doch einst diesen Blinden geheilt, wo doch der Rat ihn angeklagt hat. Und als ja dieser ehemals Blinde dann sagte, wer hat mich denn nun geheilt? Er sagt, ich stehe vor dir, sagt Christus. Da fällt er nieder und fängt an, Jesus anzubeten. Interessanterweise lässt Jesus das zu.
Ja.
Und wir wissen in, wo ist das, Offenbarung 19, glaube ich, oder? Wo Johannes von einem Engel niederfällt.
19 und 22.
1922.
Wo zweimal kommt es ja vor.
Fällt Johannes von einem Engel nieder und der Engel sagt, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und Bruder, bete Gott an.
Ja, und es ist Gabriel, der höchste Engel überhaupt. Also direkt, also die Stelle wahrscheinlich eingenommen hat, die so glaube ich, die Luzifer gehabt hat. Ja. Und das zeigt uns, dass ein großer Unterschied ist.
Genau, Christus nimmt das an, also er verhindert es nicht, aber der Engel lehnt das sofort ab.
Ja.
Also da weiß man schon, okay, das ist legitim, das wäre es nicht.
Jesus ist Schöpfer, Gabriel ist nur ein Geschöpf.
Genau, den Schöpfer darf man anbeten, das Geschöpf nicht. Und in der Schöpfung wissen wir, wer beim im Schöpfungsprozess beteiligt ist. Es war Vater, Sohn, Geist.
Ja.
Das hilft vielleicht ein bisschen, diese Frage zu bewegen, auch wenn ich habe auch nichts gefunden, wie du sagst, in der ganzen Bibel, wo man sagt, hat irgendwann irgendjemand mal zum Geist gebetet oder hat irgendjemand mal verboten, das zu machen?
Ja.
Ich finde weder das eine noch das andere.
Die Aufgabe des Geistes innerhalb der Dreieinigkeit ist einfach eine andere. Ja? Der Geist, man sieht ja, dass die drei sich auch in gewisser Weise die Aufgaben geteilt haben oder miteinander zusammenarbeiten und das muss man hierbei auch mit in Rechnung stellen.
Ja. Lass mir noch so die letzten 5 Minuten, so die wir noch haben. 5 Minuten, das ist über Adventgeschichte ganz kurz sprechen. Wie war denn das? Also vielleicht ganz kurz, manchmal kriegen wir so Zuschauer-Mails und da möchte ich eine mal ganz kurz, bevor wir in die Adventgeschichte direkt reingehen, eine Frage vorweg. Ist das Trinitätsverständnis der Adventisten und Katholiken gleich? Also das, wenn wir sagen, Trinität ist ja so ein Wort, das wir in Dreieinigkeit nehmen. Ist das Verständnis für die Adventisten und der Katholiken gleich in diesem Punkt?
Das ist eine interessante Frage. Wenn es das wäre und unsere Sicht auf der Bibel basiert, wäre das kein Problem. Denn nicht alles, was die katholische Kirche per se lehrt, ist automatisch in jedem Teil falsch. Ja, die katholische Kirche lehrt, dass dieses Buch das Wort Gottes ist. Und nur weil sie das lehrt, kann ich das ja nicht ablehnen. Ja? Das heißt, das wäre erstmal noch kein Ausschlusskriterium. Viel wichtiger ist aber vielleicht auch noch zu betonen oder zu bemerken, dass tatsächlich das Verständnis der Dreieinigkeit innerhalb der Adventgemeinde deutlich sich unterscheidet von dem Verständnis der Dreieinigkeit in der katholischen Kirche. Wobei es sicherlich eine spannende Aufgabe wäre, das katholische Dreieinigkeitsverständnis präzise zu beschreiben. Ich erinnere mich, dass einer der letzten Päpste selbst mal gesagt hat, also dazu hat die Kirche schon alles und behauptet und widerlegt sozusagen. Ja, also da gibt es ja auch einen langen, jahrhundertlangen theologischen Streit darüber. Aber was wir sagen können, ist im Katechismus, soweit es mir bekannt ist, die Katechisten, die Bücher, die ich da gesehen und gelesen habe, ist, dass im Katechismus Jesus Sohn, der Sohn Gottes, als Licht vom Licht bezeichnet wird. Mit der Idee, dass auf irgendeine Art und Weise doch Jesus vom Vater hervorgekommen ist. Letztendlich also eine Position, die eigentlich den antitrinitarischen Ideen näher steht als der, wie ich glaube,
dem biblischen, Adventlum.
Biblischen Position, die wir als Adventisten auch vertreten.
Mhm. Interessant. Nie drüber, so drüber nachgedacht. Aha.
Zum anderen ist es auch so, dass im katholischen Verständnis, soweit ich das begreife, die drei Personen sehr viel mehr auch als eine Person gedacht werden. Das ist ja das, was letztendlich einige unserer Pioniere auch unter Dreieinigkeit verstanden haben, wo also quasi der Vater dieselbe Person ist wie der Sohn und dieselbe Person wie der Heilige Geist. Also quasi, da gibt es manchmal so dann merkwürdige Darstellungen von einem Person mit drei Köpfen oder so. Ja? Und dagegen haben sich sehr gewandt und dagegen haben sich auch andere Denominationen gewandt, ja? Die das nicht gutheißen konnten. Und da würden wir im Grunde genommen ja auch zustimmen.
Mhm. Okay, also um die Frage zu beantworten, wir haben nicht das gleiche Verständnis.
Nein, nicht. Zumal auch nicht die gleichen Grundlagen da sind, ja, weil das katholische Verständnis würde immer sozusagen teilweise auf der Bibel, aber teilweise auch auf Kirchenvätern und auf Traditionen und Lehrentscheidungen beruhen. Also da ist sozusagen die Grundlage schon eine ganz andere.
Mhm. Okay. Dann vielleicht zuletzt noch, wie war das in der Geschichte der Adventisten? Mhm. Also wir wissen, die Adventisten, die sind ja erst irgendwie 63 gegründet worden, also 1863. Jetzt aber die ganze Bewegung, die Miller-Bewegung, die gab es ja schon früher, in den 1830er. Jetzt wird hier gesagt, alle haben geglaubt, also die ganzen Gründer, dass Christus geboren worden ist und am Anfang und dass die frühen Milleriten und so alle geglaubt haben, dass Christus nicht mit Gott, dem Vater, gleich ist, sondern dass er am Anfang irgendwann mal geschaffen worden ist. Mhm. Und es diesen Gedanken einer Dreieinigkeit nicht gibt.
Also die Sache ist, man muss erstmal feststellen, dass der allererste dieser ganzen Reihe, nämlich der William Miller, der die ganze Miller-Bewegung gegründet hat, ein absoluter Trinitarier war. Der hat vollkommen an die Dreieinigkeit geglaubt, weil er war Baptist. Mhm. Die Miller-Bewegung ist ja eine Bewegung gewesen, wo Menschen aus verschiedenen Denominationen zusammengekommen sind, weil sie an die Wiederkunft geglaubt haben. Mhm. Und sie hatten nicht in allen Ansichten, zum Beispiel über die Taufe oder über das Abendmahl, sehr unterschiedliche Ansichten. Ja? Aber sie haben diese Ansichten nicht groß studiert und auch nicht sehr vertieft, weil sie gesagt haben, naja, in ein paar Jahren kommt Jesus wieder. Warum sollen wir uns jetzt die Köpfe einschlagen über die Frage mit dem Abendmahl, wer, wie, wann, ja, oder mit der Dreieinigkeit oder so. Da gab es also durchaus verschiedene Ansichten. Es gab ja dann auch sogar innerhalb der Miller-Bewegung erste Personen, die auch den Sabbat gehalten haben, andere waren wieder dagegen. Man hat das alles aber quasi nebeneinander toleriert, weil man auf die Wiederkunft gewartet hat. Gesagt, das ist sowieso jetzt das viel Entscheidendere. Es gab in der Miller-Bewegung eine Denomination, die Christian Connection, die antitrinitarisch gewesen ist. Und zwar aus dem Grund, den ich gerade angedeutet habe, dass man sich von dem katholischen Trinitätsverständnis distanziert hat. Dieser Denomination gehörten Joseph Bates, Uriah Smith und James White an, also Personen, die dann nach der großen Enttäuschung 1844 zum Kern der kleinen Gruppe wurden, aus denen sich dann die sabbathaltenden Adventisten entwickelt haben, also unsere Pioniere. Und die haben natürlich ihre Ideen mitgebracht. Diese Ideen haben sie aber nicht in den Miller-Konferenzen kennengelernt. Das waren Ideen, die sie hatten und die sie angenommen hatten, lange bevor sie jemals mit Miller oder mit der Adventbotschaft in Berührung gekommen sind. Das waren also sozusagen ihr christliches Erbe sozusagen. Und der James White hat darüber gesprochen, dass es zu seiner Zeit in verschiedenen theologischen Punkten unterschiedliche Ansichten gab. Nicht nur bei der Dreieinigkeit. Er sagt einmal im Review and Herald, einem der ersten Ausgaben, sagt er, wir kommen aus verschiedenen Kirchen, haben verschiedene Ansichten über viele Punkte, aber der Sabbat ist eine breite Plattform. Ja, das war die Idee. Wenn man jetzt so die ersten Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann sieht man, was sie studiert haben. Sie haben das Heiligtum studiert, sie haben den Sabbat studiert, das Gesetz Gottes, die Prophetie, Daniel Offenbarung, die Wiederkunft. Wir finden keine Konferenzen über die Frage der Dreieinigkeit. Jeder hat da so ein bisschen, also selbstverständlich, wenn sie mal dazu gefragt worden sind, haben sie das gesagt, was sie geglaubt haben. Sie haben es aber nie gemeinsam studiert. Und das, was sie ja sozusagen uns zu Pionieren ausgemacht hat oder an welchen Punkten wir sie so sehr schätzen, ist, dass sie gemeinsam studiert haben, gemeinsam die Köpfe zusammengesteckt haben und so lange studiert haben, bis sie etwas in der Bibel entdeckt haben und dann Ellen White es noch bestätigt hat. Für die Frage der Dreieinigkeit können wir sowas nicht festhalten. Es gibt Einzelne, die hier und da mal einen Artikel geschrieben haben oder da mal was erwähnt haben in einem Brief oder so. Aber auch alle Bücher, die sie jetzt geschrieben haben, die missionarischen Charakter hatten, wenn Ellen White ihre Bücher geschrieben hat, man sieht sehr deutlich, worauf ihr Fokus lag, was ihnen wichtig war. Wenn man jetzt ein Buch wie Vom Schatten zum Licht liest oder das Leben Jesu. Oder dann, wenn man das Buch gelesen hat und man bisher geglaubt hat, die Toten sind, gehen direkt in den Himmel, weiß man, ich muss diese Ansicht ändern. Ja? Wenn man bis dahin geglaubt hat, der Sonntag ist der Tag, an dem ich in den Gottesdienst gehe, weiß man, das muss ich ändern. Niemand, der an die Dreieinigkeit glaubt und diese Bücher liest, sagt danach, ich muss das ändern. Weil das gar nicht Thema dieser Bücher ist. Das ist gar kein Anliegen, das sie vermittelt haben. Obwohl sie zum Teil unterschiedliche Meinungen dazu gehabt haben. Und das zeigt uns ja auch, dass Gott sehr praktisch und pragmatisch ist. Dass er Menschen mit verschiedenen Ansichten, sei es jetzt politisch, teilweise auch theologisch, zusammenbringen kann, wenn sie sich an den Dingen einig sind, die Gott wichtig sind. Und wir haben ja schon gesehen, auch letztes Mal, Gott ist sehr praktisch. Ihm ist die Erlösung und sind die Dinge der gegenwärtigen Wahrheit wichtig. Es gibt viele Fragen, auch in der Bibel, die wir vielleicht gar nicht abschließend beantworten können. Ja? Und dann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, haben Adventisten angefangen, dieses Thema systematisch zu studieren. Da erscheinen dann vermehrt Zeitungsartikel, da erscheinen vermehrt Studien, da trifft man sich in Konferenzen. Und in dieser Zeit beginnt Ellen White auch darüber zu sprechen, über das Thema. Und macht dann die Aussagen, die wir letztes Mal und diesmal gesehen haben, noch viele andere. Es ist übrigens nur so unter uns, auch wenn jetzt viele zuschauen, dieselbe Zeit, in der Adventisten 3. Mose 11 als bindend erkannt haben. Unsere Pioniere haben die ersten Jahrzehnte zwar dann irgendwann kein Schweinefleisch mehr gegessen, ab 1863, nach der großen Gesundheitsvision, aber davor Schweinefleisch gegessen und auch danach 3. Mose 11 von rein und unrein nicht für verbindlich angesehen. Das kam auch erst in der Zeit. Mhm. Und niemand heute innerhalb der Adventgemeinde würde jetzt denken, dass das irgendwie eine spätere Fehlentwicklung sei. Ja? Mhm. Wahrheit wird ja eben halt auch Schritt für Schritt entdeckt. Und wenn wir glauben, dass Gott uns führt, müssen wir nicht überrascht sein, dass er uns auch tatsächlich führt. Dass er uns auch tatsächlich neue Wahrheiten zeigt, die unsere Pioniere noch nicht gehabt haben. Mhm. Ja, denn ansonsten könnte er uns ja nicht führen. Wir immer nur sagen, ja, die Pioniere haben das nicht geglaubt. Oder der hat Pionier das nicht geglaubt, deswegen kann ich es nicht annehmen. Das wäre ja, wir folgen ja nicht Bates und auch nicht James White, wir folgen Jesus.
Mhm. Also heute ist ja das Dreieinigkeitsverständnis sozusagen Teil unserer Glaubenspunkte, unserer 28 Glaubenspunkte. Jetzt natürlich die Frage, vielleicht können wir das abschließend noch sagen, unsere Zeit ist um, aber ich will die Zeit trotzdem noch ganz kurz geben, dass wir vielleicht sagen können, es ist Teil unserer Glaubenspunkte, unserer Fundamente. Ja. Jetzt manchmal ist ja die Diskussion darüber in den Gemeinden nicht so ganz, wie sagen, so ganz friedlich. Jeder will irgendwie
nicht so ganz geisterfüllt.
Nicht so ganz geisterfüllt, danke, das ist schön gesagt. Was würdest du sagen, wie wir damit umgehen können, vielleicht so als Ratschlag am Ende? Wie können wir diese Diskussion führen?
Also ich glaube, es bringt überhaupt gar nichts, wenn man anderen Menschen versucht, die Wahrheit aufzudrücken, selbst wenn es die Wahrheit ist. Hm. Das Problem wird nicht dadurch gelöst, dass man durch restriktive Maßnahmen versucht, anderen Glaubensüberzeugungen einzutrichtern. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu dem, was wir in der ersten Sendung am Anfang gesagt haben. Dass wir uns allein auf die Bibel berufen, dass wir uns allein auf den Geist der Weissagung berufen, dass wir eine Einstellung im Herzen haben, dass wir davon ausgehen, dass wir selbst nicht alles wissen, dass wir auch den anderen höher einschätzen als uns selbst, selbst wenn wir den Eindruck haben, er liegt falsch. Dass wir also nicht Sachdiskussionen mit persönlichen Angriffen vermischen und dass wir, so wie die Bereaner, alles prüfen. Mhm. Und zwar heißt es dort nicht, sie gingen nach Hause und schauten, wie viel Fehler Paulus gemacht hat. Sie gingen nach Hause und prüften, ob er sich so verhält. Sie waren ihm durchaus wohlgesonnen, aber sie wollten es selbst wissen. Und das, was ich mir am meisten wünschen würde, ist, wenn jemand das heute hier sieht, dass er nach Hause geht oder jetzt schon zu Hause ist und prüft, ob es so ist, mit einem offenen Herzen und nicht dich fragt und nicht mich fragt, sondern Gott fragt, ist, was ich heute gehört habe, ist das wirklich so? Und wenn er noch mehr Licht hat, kann er uns darüber informieren. Ja, und wir wollen es gerne annehmen. Mhm. Wenn wir uns wieder dazu entscheiden, eine Gemeinschaft von Lernenden zu sein, die zu den Füßen Jesu sitzen, und dabei sich selbst weniger wichtig nehmen als den anderen, dann sind wir in der Position, wo Jesus uns auch führen kann und wo er uns helfen kann. Und ich glaube, wo wir dann auch das Thema der Gottheit nicht mehr als Streitthema erleben werden, sondern ein Thema, über das man gerne redet, weil es so unglaubliche Tiefen offenbart und eine Schönheit des Charakters, die wirklich anziehend ist.
Mhm. Danke dir. Also ich glaube, es vielleicht sei noch gesagt, es wird auch in unserer Gemeinde, es ist nicht üblich, dass wir irgendwelche Leute ausschließen oder so, weil irgendjemand eine andere Meinung hat. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde und sagen, weißt, Gott quält die Menschen in einer ewigen Hölle, das ist meine Meinung, dann würde man das erstmal tolerieren, solange das meine Meinung ist. Ich glaube, man würde es nicht mehr tolerieren, wenn ich die Geschwister zwinge, dass sie das auch glauben müssen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also so wie du sagst, wir müssen da auch Verständnis miteinander haben. Tschüss.
Gott hat uns einen Auftrag gegeben, die Dreifachengelsbotschaft. Mhm. Die Dreifachengelsbotschaft beinhaltet keine exakten Details zu den Fragen der Dreieinigkeit. Und wenn wir uns darauf einigen können, die Dreifachengelsbotschaft zu predigen, was im Geist Gottes tun, dann wird er uns auch Schritt für Schritt in den Fragen, wo wir uns noch nicht einig sind, in alle Wahrheit führen, soweit wir das. Aber wir müssen uns bewusst machen, was unsere Aufgabe ist. Und wenn wir unsere eigene persönliche Meinung zur neuen Hauptmission machen, dann haben wir es grundsätzlich nicht verstanden. Mhm. Und dann brauchen wir echte Bekehrung. Mhm.
Und das ist gut, dass wir mehr füreinander beten, als aufeinander rumhauen. Und gerade bei dem Thema ist es also, ich bin dankbar dafür, dass du das gesagt hast, den Ratschlag gibst. Schaut auf das Wichtige. Und ja, vielleicht wichtig für uns, ich bin dankbar, dass wir das Thema mal zusammen besprechen konnten, über die Dreieinigkeit, weil das immer wieder auftaucht und es ganz gut ist, ein paar Hintergründe zu haben. Mhm. Danke für deine viele Mühe, die du dir gemacht hast, für die Vorbereitung, die du auch hattest und dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema mit uns zu besprechen. Mhm. Danke natürlich auch wieder an unsere Zuschauer, die dabei waren und das Thema mit uns behandelt haben. Also euch auch beim Studium, Gottes reichen Segen und natürlich bei der Verkündigung unserer gemeinsamen Botschaft, der dreifachen Engelsbotschaft und bis zum nächsten Mal.